ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert Podcast. Unser Thema heute: Am vergangenen Montagabend, am Abend des 23. Juni 2025, stand fest, was seit Wochen als Gerücht kursierte. Die Vorstandsvorsitzende der HALA, der Hamburger Hafen und Logistik AG, Angela Tietzrath, wird zum Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden.
Sie geht nach 8,5 Jahren auf diesem Posten, im besten Einvernehmen, wie es heißt. Was steckt genau dahinter? Über die Gründe dieser Personalie und die Perspektiven für Hamburgs größten Hafenbetrieb sprechen wir hier im Hamburger Hafenkonzert.
Dies ist Ausgabe 3685. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert heute aktuell zum Ausscheiden von Angela Tietzrath als Vorstandsvorsitzende bei der HALA.
Knapp 7000 Beschäftigte hat die HALA, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Der Jahresumsatz rund 1,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist so etwas wie der Platzhirsch im Hamburger Hafen und hat seinen Schwerpunkt beim Containerumschlag. Aber die HALA hat auch Terminals im Ausland bzw. ist an ihnen beteiligt. In Estland, in Italien und im ukrainischen Odessa.
In den vergangenen Jahren ist eine Sparte immer wichtiger geworden, der Hinterlandverkehr per Bahn. Die HALA betreibt ein eigenes Bahnunternehmen, die Metrans. Das wirft mehr Geld ab als alle anderen Bereiche der HALA. Über mehr als ein Jahrhundert war die Stadt Hamburg alleiniger Eigentümer der HALA. Nachdem das Unternehmen 2007 an die Börse gebracht wurde, sank der Anteil der Stadt auf rund 70%. Wer gleich zu Beginn HALA-Aktien gekauft hat, der muss heute einen ordentlichen Verlust hinnehmen. Seit Jahren tritt die HALA bei Umsatz und Gewinn bestenfalls auf der Stelle oder verbucht kleinere Zuwächse.
Angela Tietzrath, seit 2017 an der Spitze der HALA, wird anfangs als Erneuerin, als Visionärin gelobt. Sie fördert neue Ideen auch jenseits des althergebrachten Logistikgeschäfts, hebt eine eigene Start-up-Schmiede aus der Taufe. Oder fördert visionär klingende Ideen wie den Lastentransport per Drohne oder die Beförderung von Containern in Vakuumröhren, den Hyperloop. Manche Hafenmanager lächeln darüber, manche spotten auch. Was Tietzrath aber auch vorantreibt, die Automatisierung und der klimafreundliche Umbau des Unternehmens. Das HALA-Terminal in Altenwerder kann sich als erstes überhaupt CO2-neutral nennen.
Stichwort Geld. Regelmäßig führt Angela Tietzrath die Ranglisten der bestverdienenden Führungskräfte in öffentlichen Unternehmen in Hamburg an. Mit einem Jahresgehalt von rund 1 Million Euro verdient sie ein Vielfaches von dem, was der erste Bürgermeister, quasi ihr Chef, bekommt.
Trotz aller Innovationen beim Umschlag, dem Kerngeschäft, verliert die HALA in Hamburg stetig Marktanteile an die Konkurrenz in Nordeuropa. Angela Tietzrath muss in den vergangenen Jahren immer wieder zum Rapport im Rathaus antreten. Eine entscheidende Weichenstellung, nämlich den Einstieg der weltgrößten Reederei MSC aus Genf, verhandeln Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard und Finanzsenator Andreas Dressel ohne sie. Schon damals, 2023, wird spekuliert, ob Tietzrath geht. Aber sie bleibt. Mehr noch, ihr Vertrag wird im vergangenen Jahr verlängert, und zwar um 5 Jahre bis 2029.
Im Frühjahr dieses Jahres kann Angela Tietzrath dann gute Zahlen verkünden. Nach Jahren der Stagnation zieht der Containerumschlag in Hamburg wieder an und auch am HALA-Terminal im ukrainischen Odessa wird der Betrieb wieder verstärkt hochgefahren.
Es gibt aktuell Schiffsverkehr, sogar Containerumschlag. Wir waren bereits sehr früh an dem Getreideumschlag mitbeteiligt, auch mit dem Hafen in Odessa, mit unserem Terminal. Und ganz wichtig, es ist uns gelungen, sehr früh über unser eigenes Netzwerk in der Verbindung Terminal in Triest, dann Umschlag auf unsere Metrans-Tochter auf der Schiene, auch rein in die Ukraine bis Odessa in Containerverkehre über eine sogenannte Landbrücke aufrechtzuerhalten. so dass wir heute sagen können, dass wir eine wichtige Rolle spielen für die Versorgung der Ukraine.
Und das, obwohl das Terminal im ukrainischen Odessa mehrfach Ziel von Angriffen ist. Drei Hala-Mitarbeiter sterben bei einem russischen Raketenbeschuss Ende Mai.
Für uns hat der Krieg, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, Gesichter und Namen. Es sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen schauen wir mit sehr viel Wachsamkeit auch dorthin, was gerade passiert.
Mit Wachsamkeit schaut aber auch die Stadt Hamburg als größter Anteilseigner auf die Hala in Hamburg. Und das nicht erst in den vergangenen Wochen. Im Stillen werden Headhunter damit beauftragt, nach geeigneten Kandidaten für eine Nachfolge von Angela Titzrath zu suchen. Erste Gerüchte über eine bevorstehende Trennung von der Vorstandsvorsitzenden dringen Mitte Juni nach draußen. Das lässt darauf schließen, dass hinter den Kulissen um einen gesichtswahrenden Kompromiss gerungen wird.
In der vorletzten Woche dann überrascht die Hala viele mit einer ungewöhnlichen Nachricht an die Aktionäre. Die beiden Haupteigner stellen sich nämlich öffentlich gegen die Pläne von Vorstand und Aufsichtsrat vom Frühjahr, eine nach den Hala-Statuten übliche Dividende auszuschütten. Stadt und MSC wollen jetzt, dass rund 4 Millionen Euro weniger ausgeschüttet werden als das, was im Frühjahr auch unter Beteiligung der beiden Haupteigner vereinbart wurde.
Beobachter werten das als Affront, als Zeichen für ein Zerwürfnis zwischen Eigentümern und Unternehmensführung. Die Spekulationen über einen möglichen Rauswurf von Angela Titzrath nehmen zu. Anfang dieser Woche, am späten Montagabend, dann die Nachricht von der Hala, Angela Titzrath geht spätestens bis Jahresende. Im gegenseitigen Einvernehmen. Weil Titzraths Vertrag eigentlich noch bis 2029 geht, dürfte eine Abfindung in Millionenhöhe fällig sein. Dazu aber schweigen alle Beteiligten.
Die Opposition in der hamburgischen Bürgerschaft spricht von einem Trauerspiel, einem Eklat. Anstatt einen konkreten Plan vorzulegen, was mit der Hala passieren soll, setzt die Stadt nun die Interessen der Reederei MSC gegen das Hala-Management durch und sägt die Vorstandsvorsitzende ab, kommentiert Kai Jäger von den Linken. Das sei ein weiterer Schritt in Richtung Verzwergung der Hala und des Machtausbaus von MSC.
Es sei offensichtlich, dass die Trennung von Titzrath vom Senat mindestens begrüßt, wenn nicht sogar aktiv vorangetrieben wurde, sagt Marco Schulz von der AfD.
Und Götz Wiese von der CDU findet, wie die Trennung von CEO Angela Titzrath nun vollzogen wird, das ist peinlich und wird dem Ansehen und dem Anspruch der Hala in keiner Weise gerecht.
Seit 2017 ist Angela Titzrath Vorstandsvorsitzende der Hala, der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Die erste Frau an der Spitze des traditionsreichen Unternehmens. Und eine, die von außen kommt, was ungewöhnlich für die Hala ist. Eines der wichtigsten Unternehmen im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Erst vor wenigen Wochen, im Mai 2025, hat sie dem Hamburger Hafenkonzert ein langes, ausführliches Interview gegeben.
Herzlich willkommen bei der Hala und moin.
Und in diesem Interview hat sie auch über ihre Kindheit im Ruhrgebiet gesprochen.
Wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, dann sieht man physisch die Transformation des Ruhrgebiets. Ich bin eine Generation, als ich geboren wurde, war das Ruhrgebiet grün. Die letzten Zechen waren bereits schon ausrangiert. Wir kennen Fördertürme. Die sind sichtbar, aber sie sind natürlich historische Elemente und keine lebendigen Elemente mehr. Und diese Transformation spürt man natürlich selber, auch in den Familien. Viele Verwandte waren Steiger oder waren im Kohlebergbau engagiert. Aber wie gesagt, neue Geschäftsmodelle transformierten auch diese Region. Das ist etwas, was man für Industriegebiete in Summe beobachten kann und wo man sehr viel lernt.
Gleich drei Berufswünsche hat die Abiturientin Angela Titzrath.
Ich wollte mal Journalistin werden und ich wollte aber auch Musikerin werden. Und dadurch, dass ich auch hoch engagiert unternehmerisch schon tätig war, wollte ich auch gleich ein Unternehmen gründen. Wie Sie merken, habe ich mich dann erstmal fürs Studium entschieden.
Und zwar Wirtschaftswissenschaft und romanische Philologie. Angela Titzrath spricht heute 5 Fremdsprachen. Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. Nach dem Studienabschluss zieht es sie zu einem großen deutschen Konzern.
Ich habe in der Daimler-Benz-Konzernzentrale angefangen als Spezialistin für Controlling und bin schon nach 6 Monaten dann ins Ausland gewechselt, nach Italien. Und da war natürlich die sofortige Anschlussfähigkeit in der Sprache ein großer Vorteil.
Es folgen zahlreiche Auslandsstationen für den Daimler-Konzern.
Italien war der Anfang. Ich war viele Jahre in Kanada. Ich war in den USA im nordamerikanischen Führungsteams. Ich war auch in Asien und in China unterwegs und natürlich in Europa. Italien und Spanien waren die Länder, wo ich einige Jahre dann auch Leitungsfunktionen hatte.
Mehr als 2 Jahrzehnte bleibt Angela Titzrath beim Daimler-Konzern.
Bis hin dann zum Schluss verantwortlich für die globale Logistik, insbesondere im Bereich der Busherstellung. Und danach bin ich zur der Deutschen Post DHL gegangen. Sie sehen, der Faible für Logistik zieht sich durch. Ein ebenso internationales, großartiges Unternehmen mit Sitz in Bonn. Dort bin ich dann 3 Jahre geblieben. Und das, was mich damals zur Schulzeit schon umgetrieben hat, nämlich die Selbstständigkeit, in die bin ich danach ganz bewusst gegangen. Habe ein eigenes Start-ups gegründet und bin dort sozusagen, bevor mich ein Anruf nach Hamburg leitete, sehr erfolgreich geblieben.
Übrigens, die Musik hat Angela Titzrath zwar nicht zum Beruf gemacht, das Musizieren hat sie aber nie ganz aufgegeben.
Ich spiele heute noch, allerdings nur für mich ganz schlecht, Querflöte. Ich habe alle Blasinstrumente, die sozusagen aus Holz bestanden, damals gelernt. Es ist Meditation für mich und ich spiele meistens an guten Tagen, weil die schlechten sind selten.
So die scheidende Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG, Angela Titzrath, vor wenigen Wochen in einem großen Interview für das Hamburger Hafenkonzert. Damals hat sie uns auch erzählt, wie sie den durchaus umstrittenen Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei ihrem Unternehmen erlebt und später auch zu einem Teil mitgestaltet hat. Mehr dazu gleich. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Monatelang ahnt kaum jemand etwas von dem Geschäft, das die Zukunft der HALA regeln soll, damals 2023. Finanzsenator Andreas Dressel und Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard, beide SPD, fliegen von der Öffentlichkeit unbemerkt nach Genf, treffen Vertreter der italienischstämmigen Familie Aponte. Die Apontes haben in wenigen Jahrzehnten die weltgrößte Reederei geformt. MSC, die Abkürzung, steht für Mediterranean Shipping Company. Die Kontrolle bei der HALA, so das Ziel, das MSC und der Senat am 13. September 2023 im Rathaus verkünden, wollen sich die ungleichen Partner in Zukunft teilen. MSC, der milliardenschwere Schifffahrtskonzern mit hunderten Schiffen und Hafenbeteiligungen rund um den Globus, soll Juniorpartner werden. Die Stadt will die Mehrheit an der HALA nicht loslassen. Angela Titzrath, die Vorstandsvorsitzende, erfährt davon erst wenige Stunden vor der offiziellen Verkündung.
Naja, Angela Titzrath war auf einer Führungskräftekonferenz. Das war der sogenannte Kaminabend. Und wir haben gerade unsere europäische Strategie noch einmal mit allen internationalen Führungskräften auch miteinander besprochen. Und das war eine tolle Erfahrung, weil man gesehen hat, dass die Idee einer Strategie physisch im Raum greift, wenn Sie heute sehen, wie viele internationale Mitarbeitenden heute bei der HALA sind. Und dann kam dieser Anruf, das war ein bisschen eine Überraschung, aber man ordnet das sehr schnell ein und sagt, wunderbar, wir sind jetzt ein europäischer Logistiker mit einem Weltgesellschafter als Mitgesellschafter.
Wunderbar. Es wird auf jeden Fall eine kurze Nacht, weil aktienrechtlich einiges vorbereitet werden muss, weil es viel Abstimmungsbedarf gibt. Notwendige Arbeiten eben, um den Konzern HALA auf den neuen Kurs zu bringen.
Also ich glaube, wenn man so eine Nachricht bekommt, dann ist es erstmal eine Überraschung. Und dann muss man miteinander, voneinander lernen, wer der Partner ist. Und man muss ein Stück weit verstehen, dass ein globaler Reeder natürlich globale Standpunkte und Terminalbeteiligung auf der ganzen Welt hat. Aber man muss auch verstehen, wie wichtig Hamburg ist. Und wie wichtig dann eben eine Beteiligung für diesen Reeder hier in Hamburg ist. Und ich glaube, das ist jetzt spürbar und anfassbar.
Was sie wirklich über den MSC-Deal denkt, da lässt sich Angela Titzrath wenig in die Karten schauen. Vielleicht hilft es, zwischen den Zeilen zu lesen oder zu hören, was sie nicht sagt.
Ich glaube, wenn Entscheidungen gefällt sind, ist es müßig, diese zu diskutieren. Sondern ich bin immer jemand, der dann in der Situation für die Umsetzung dieser Entscheidung auch mitverantwortlich ist. Und ich glaube, das, was man sagen kann, worauf man nochmal aufmerksam macht, ist, dass sich für die Strategie der HALA sich ja nichts verändert. Die HALA ist heute ein neutraler Anbieter von Logistikdienstleistungen für alle hier im Markt in Hamburg, für alle Kunden, ganz wichtig, natürlich auch für unseren Mitgesellschafter MSC, aber eben neutral gegenüber allen anderen Kunden auch.
So Tilsrath vor wenigen Wochen in einem ausführlichen Interview im Hamburger Hafenkonzert. Nach der Ankündigung der Partnerschaft macht MSC den HALA-Aktionären ein Übernahmeangebot, kauft für einen dreistelligen Millionenbetrag Aktien auf. Nachdem die Wettbewerbsbehörden den Deal abgesegnet haben, überträgt auch die Stadt einen Teil ihrer Aktien.
MSC ist jetzt auch Teil des Aufsichtsrates. Wie ein normaler Aufsichtsrat, auch dort sind sie Mitglied und das klappt wirklich sehr gut.
Bei der HALA-Belegschaft ist der MSC-Einstieg hoch umstritten. Der Betriebsrat spricht sich dagegen aus. Nach der Ankündigung gehen Beschäftigte wochenlang auf die Straße. Es gibt sogar wilde Streiks. Vorstand und Aufsichtsrat verhandeln nach, holen unter anderem heraus, dass es bis 2036 keine betriebsbedingten Kündigungen gibt.
Ich habe Verständnis dafür, dass Mitarbeitenden am Anfang einer solchen Entscheidung genau nach dieser Sicherheit fragen. Die haben wir gegeben und ich glaube, das hat auch zur Entspannung beigetragen.
Andere Reeder, wie Hapag-Lloyd, ein Unternehmen, an dem die Stadt Hamburg ebenfalls beteiligt ist, ziehen dagegen Liniendienste ab. Manche wechseln zur Konkurrenz der HALA, zu Eurogate. Trotzdem, die Umschlagszahlen insgesamt ziehen an. Wobei Angela Tilsrath auch sagt,
ein Kunde allein, auch wenn es der weltgrößte Reeder ist, reicht natürlich nicht, um alle unsere Terminals auszulasten. Aber es ist natürlich sehr gut, wenn MSC auch Kunde der HALA ist.
So die scheidende Vorstandschefin der HALA, Angela Tilsrath, vor wenigen Wochen.
Die HALA, der größte Hamburger Hafenbetrieb. Eine Institution. Noch in diesem Jahr sollte groß gefeiert werden. Vor 140 Jahren wurde das Unternehmen als Hamburger Freihafen-Lagerhausgesellschaft gegründet. Ob diese geplante Feier angesichts des Personalwechsels jetzt noch stattfindet, das ist fraglich.
Das Unternehmen hat in diesen 140 Jahren eine große Transformation hinter sich. Aber in Sachen Personal gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg eine bemerkenswerte Kontinuität. Nur 5 Vorstandsvorsitzende haben die Geschicke des größten Hafenunternehmens in Hamburg gelenkt.
Der erste Nachkriegschef, das ist Ernst Plate. Er gilt als Architekt des Wiederaufbaus des Hamburger Hafens. 1900 in Hamburg geboren, beginnt Plate nach seiner Lehre als Außenhandelskaufmann seine Arbeit bei der Hamburger Freihafen- und Lagerhausgesellschaft, so der Name der HALA damals. Der Hafen ist nach dem Krieg fast völlig zerstört. Plate wird 1946 Vorstandsvorsitzender der HALA, die ihren Namen inzwischen in Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft geändert hatte. Er baut nicht nur den Hafen, sondern auch die Beziehungen zu den Ostsee-Anrainerstaaten und zu Ungarn und der damaligen CSSR wieder auf.
Mit dem gestrigen Tage ist die Goodwill-Reise Hamburgs in den EFTA- und Comic-Con-Raum abgeschlossen. Wir besuchten mit dem Schiff Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, dann die Sowjetunion und Polen. Anschließend haben wir selbstverständlich aber auch dann besucht Prag und Budapest, das heißt den ostmitteleuropäischen Raum. Dort der Erfolg, dass wir sehr intensive Verkehrsabsprachen für die künftige Entwicklung führen konnten und vor allen Dingen, dass wir auch auf der Ostseereise es sich wieder einmal bewährt hat, dass wir Hafenleute begleitet waren von einer starken Delegation Hamburger Wirtschaftler, die, sagen wir es offen, bei dieser Reise natürlich auch ihr Geschäft machen wollten und gemacht haben.
In einem irrt Ernst Plate. Als Ende der 60er Jahre die Container aus den USA nach Europa kommen, hält er die für Unfug. Die Kiste kommt mir nicht in meinen Hafen, so seine Äußerung von damals.
Weitsichtiger ist der damalige Wirtschaftssenator Helmut Kern. Wenn wir diese Anlage nicht bauen, bekommen wir keine Container nach Hamburg, sagt Kern. Er setzt durch, dass das Terminal Burchard Kai für 35 Millionen Mark containertüchtig gemacht wird. Helmut Kern.
Es gab ja durchaus unter den alten Hafenlöwen große Bedenken. Die sehr verdienstvollen Wiederaufbauer des Hafens nach dem Kriege, Ernst Plate oder Kurt Kalischer, waren ja der Meinung, diese Kiste kommt uns nicht in unseren Hafen. Sie sahen natürlich, dass eine völlig andere Struktur von Hafenarbeit dadurch entsteht. Ich habe 1966 bei einer Amerikareise aber gesehen, wie der erste wirkliche gewerbliche Güterverkehr per Container zwischen Port Elizabeth und Puerto Rico funktionierte. Und mir war völlig klar, das ist eine Revolution in der Transporttechnik. Der gleichen Meinung war auch Kurt Eckelmann hier im Hamburger Hafen. Und wir beide haben uns von vornherein dafür eingesetzt, dass Hamburg auch Containerhafen wird.
Kern folgt am 1. Mai 1976 auf Ernst Plate als Vorstandsvorsitzender der HALA. Der Sozialdemokrat hat eine politische Karriere hinter sich, war vorher 10 Jahre lang Wirtschaftssenator in Hamburg. Als Vorstandsvorsitzender der HALA entwickelt er das Unternehmen zu einem modernen Konzern weiter. In seiner Amtszeit werden die Containerterminals ausgebaut, es wird die elektronische Datenverarbeitung eingeführt, das Fundament, auf dem digitale Containerlogistik aufbaut. Mit seiner Politik der Elbe knüpft Kern Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa. Das erweist sich besonders nach dem Mauerfall als wertvoll. Helmut Kern bleibt 15 Jahre lang Chef der HALA. Er stirbt im November 2016 in seiner Heimatstadt Hamburg.
Bereits 1991 hatte sich Kern in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Peter Dietrich ist Bauingenieur und Unternehmer. Seit 1985 sitzt er, gefördert von seinem Vorgänger, im Vorstand der HALA. Nach dessen Ausscheiden wird Dietrich Vorstandschef. Er führt Kerns Modernisierungskurs konsequent weiter. Seine Idee ist es, das Containerterminal Altenwerder weitgehend zu automatisieren.
Die 2002 in Betrieb genommene Anlage gilt immer noch als Maßstab für effizienten Containerumschlag. Dietrich hat auch wesentlichen Anteil an der Umgestaltung des Freihafens. Gemeinsam mit dem damaligen ersten Bürgermeister Henning Foscherau entwickelt er auf dem Gebiet des Freihafens die Hafen City. Peter Dietrich im Jahr 1997.
Es ist eine große Chance, die jetzt durch die Beschlüsse der Bürgerschaft wirklich ergriffen worden ist. Es sind ja entsprechende Gesetze und Verordnungen erlassen worden, verabschiedet worden. Eine Chance, die sich nicht wiederholen wird. Man muss jetzt das Eisen schmieden, wohlwissend, dass es nicht eine Sache ist, die in wenigen Jahren erledigt werden kann. Es ist eine Anlage für mehrere Generationen, aber ein guter Start hilft schon.
Dietrich bleibt 12 Jahre an der Spitze des Hafen- und Logistikkonzerns HALA. Er stirbt am 18. Juni 2017 in Wewelsfleet.
Sein Amt hatte er 2003 an seinen Nachfolger Klaus-Dieter Peters übergeben. Der Rheinländer baut vor allem die eigenen Hinterland- und Bahnaktivitäten in Mittel- und Osteuropa aus, um den Hamburger Hafen breiter aufzustellen. In der Finanz- und Schifffahrtskrise bleibt der Manager gelassen und setzt auf langfristigen Erfolg. Klaus-Dieter Peters 2010 zum 125. HALA-Jubiläum.
Ich sage immer, Strategien müssen langfristig oder zumindest dann doch mal über 10 Jahre erfolgreich sein und nicht auf der Jahresscheibe. Wenn wir 2009 aus besonderen Gründen den einen oder anderen Prozentpunkt wieder abgegeben haben, dann halte ich das nicht für tragisch und ich denke, wir haben allen Grund, auch zuversichtlich nach vorne zu schauen.
Unter Peters Führung geht das Unternehmen HALA 2007 an die Börse. In Peters Amtszeit fällt allerdings auch die langjährige Krise und die Stagnation des Hamburger Hafens beim Güterumschlag. Der eher introvertierte Peters gibt den Vorstandsvorsitz auf eigenen Wunsch 2016 auf.
Am 1. Januar 2017 übernimmt Angela Tietzrath den Chefposten beim Hafenkonzern. Sie ist die erste Frau in diesem Amt.
Das Hamburger Hafenkonzert. Unser Thema heute, wie weiter bei der HALA, der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Nur wenige Monate nach dem Einstieg der Schweizer Reederei MSC als Miteigner geht die Vorstandschefin Angela Tietzrath. Als sie 2016 bei der HALA angefangen hat, sah das Unternehmen, aber auch die Schifffahrtsbranche noch ganz anders aus. Darüber spreche ich jetzt mit Jan Tiedemann, Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst Alphaliner. Herr Tiedemann, was hat sich eigentlich seit 2016 geändert?
Ja, die Schifffahrtswelt hat sich seit 2016 verändert. Wir haben zuerst mal auf Seiten der Reeder eine Konsolidierung gehabt. Ich möchte jetzt gar nicht aufzählen, wer sich daran erinnert. Hapag-Lloyd ist inzwischen mit CSAV, mit UASC zusammen fusioniert worden. COSCO mit China Shipping, Maersk hat Hamburg Süd übernommen, Hanjin, die koreanische Reederei gibt es nicht mehr, die 3 großen Japaner sind fusioniert, also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab auf der Reederseite eine Fusionierungswelle, eine Fusionswelle, da hat sich der Markt sehr stark konsolidiert. Wir haben immer mehr größere Schiffe, also die auch höhere Anforderungen stellen an die Abfertigung, also an die Terminalanlagen, tieferes Wasser, Elbvertiefung haben wir jetzt hinter uns, aber auch größere Kräne, größere Landvolumina. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Wir leben eigentlich seit längerer Zeit in der Linienschifffahrt mit der Unsicherheit. Also Überraschungen gehören inzwischen dazu. Die sogenannten Black Swan Events, wo sich nicht irgendwas peu à peu, Stück für Stück verändert, sondern wo sich die Situation über Nacht radikal ändert. Houthi-Rebellen, der Suezkanal ist geschlossen, Rotes Meer, aber auch Trump und seine Tarife, seine Strafzölle zum Beispiel gegen China, die über Nacht komplett die Situation verändern können.
Die Hala war ja lange Zeit recht stolz darauf, dass sie ein unabhängiges Unternehmen ist. Es gab natürlich auch schon die klassischen Räderbeteiligungen. Altenwerder war zum Beispiel schon über Jahre seit dem Bau eine solche Beteiligung, wo man Hapag-Lloyd ins Boot geholt hat. Mittlerweile ist diese, auch losgelöst von der MSC und der Beteiligung, ist das natürlich irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß gewesen, diesen Wandel zu vollziehen. Warum ist das notwendig? Warum muss man sich ein Hafenunternehmen Reeder mit an Bord holen? Oder ist dieses alte Hala-Modell, wir sind ein Dienstleister für alle und völlig unabhängig, vielleicht doch noch irgendwas, was man über die Jahre hätte retten können?
Also ich glaube, völlig unabhängig, das wird schwierig, schlicht und einfach, weil Infrastruktur, um einen Liegeplatz zu bauen, an dem heutzutage ein großes 400 Meter langes Containerschiff abgefertigt werden kann, da reden wir um Investitionen, die ganz schnell 1 Milliarde überschreiten, wahrscheinlich an den 2 Milliarden relativ schnell auch kratzen. Das sind einfach so Summen und auch Projekte von der Größenordnung, die man schwierig mit dem eigenen Cashflow ohne die Partnerschaft mit einer Reederei, und wir wissen, die Reedereien haben gutes Geld verdient in den letzten Jahren, können aber nicht nur sich mit Geld beteiligen, sondern auch mit gewissen Ladungsgarantien. Also sobald eine Reederei Partner ist, hat sie natürlich auch ein Interesse, den Hafen oder den Terminal auszulasten. Und ich denke, ohne das wird es schwierig. Man könnte auch sagen, die Schifffahrt ist inzwischen durchglobalisiert und wir können in Hamburg, so gerne wir das vielleicht möchten und so gerne vielleicht der eine oder andere das sich auch noch vorstellt, wir können nicht mit rein kommunalen Mitteln auf globale Herausforderungen in Hamburg reagieren. Das wird einfach absehbar nicht funktionieren. Und von daher ist es ja eigentlich ein ganz guter Kompromiss, dass man sagt, die Mehrheit der Hala bleibt in städtischer Hand, aber wir geben Minderheitsbeteiligung raus, einmal auf der Holding-Ebene, jetzt in dem Fall auch mit MSC, und auch auf den einzelnen Terminals. Und ich glaube auch, aber das ist wirklich bei mir nur ein Bauchgefühl, dass vielleicht bei der Hala nicht Schluss ist. Ich frage mich auch, wie zum Beispiel Eurogate in Hamburg, also der direkte Konkurrent, der auch einen Container-Terminal betreibt, ob der nicht früher oder später in Hamburg, um diese Herausforderung zu wuppen in der Zukunft und um diese Investitionsvolumina zu stemmen, nicht irgendetwas Ähnliches machen muss.
Die Hala hat sich ja auch eine Zeit lang, und das hat ja schon vor Frau Titzrath angefangen, die Internationalisierung auf die Fahnen geschrieben, Terminals im Ausland zu erwerben, im europäischen Ausland. Man hatte oftmals das Gefühl als Beobachter, da kommt die Hala ein bisschen zu spät daher. Oder welche Strategie steckt dahinter? Ich engagiere mich auch außerhalb von Hamburg, außerhalb von Deutschland.
Ja, man hat ein bisschen den Eindruck, die Hala kam zu spät. Aber ich würde der Hala in dem Fall jetzt keinen Vorwurf machen, weil sie ist auf globaler Ebene eher ein mittelständischer Hafenbetreiber und kann natürlich nicht in den Dimensionen investieren oder global ausbauen, wie die großen fünf der Branche. Das ist schon ein bisschen schwieriger, dass man das nicht konnte. Ich glaube, da war man bei der Hala auch realistisch. Und man hat stattdessen dann, glaube ich, versucht, in kleinerem Rahmen, mit kleineren Beteiligungen dahin zu gehen, wo es aus regionaler Sicht, also aus Europasicht, sinnvoll war. Zum Beispiel in Tallinn, aber auch in Triest und in Odessa, das historisch über die Verbindung mit HPC gekommen ist, das jetzt so ein bisschen ein Ausnahmefall ist wegen des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine. Das kann ich aber schon verstehen, dass man sie gesagt hat, wir kümmern uns da um kleinere Anlagen, strategische kleinere Partnerschaften im regionalen europäischen Bereich. Und niemand hat von der Hala erwartet, dass sie jetzt ein riesiges, modernes Containerterminal in Singapur oder in China baut. Das ist, glaube ich, dann auch nicht mehr unsere Baustelle, wo wir die Hala als halbstädtisches Unternehmen tatsächlich sich bemüßigt fühlen sollte, sowas zu machen.
Sagt der Schifffahrtsanalyst Jan Tiedemann. Und wie der Wechsel bei der Hala von der Opposition in Hamburg bewertet wird, darum geht's gleich im Hamburger Hafenkonzert. Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast bei Götz Wiese, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, ein Kenner des Hamburger Hafens. Herr Wiese, wie überrascht waren Sie, dass jetzt in dieser Woche die Entscheidung kam, Frau Titzrath muss gehen, Frau Titzrath geht als Vorstandsvorsitzende der HALA, was ja letztendlich ein deutlicher Einschnitt ist?
Ja, Frau Titzrath ist rausgedrängt worden aus dem Unternehmen. Das ist insoweit überraschend gewesen, als dass man ja gerade erst vor einem Jahr mit ihr den Vertrag verlängert hat. Und dafür zuständig ist ganz maßgeblich die Wirtschaftsbehörde, der Senat, denn die Stadt hat das Recht, den Posten der Vorstandsvorsitzenden zu besetzen. Also ist dieses auch eine Entscheidung der Stadt. Und was wir in dem Zusammenhang auch sehen, ist, dass sich dieses neue Joint Venture zwischen der Stadt und MSC überhaupt erst noch finden muss. Es ist erforderlich, dass MSC und die Stadt gemeinsam eine Vorstellung entwickeln, wo man mit der HALA hin will, und dann dafür eine Person finden, die diese Voraussetzungen erfüllt. Zu Ihrer Frage, vor einem Jahr sollte das Frau Titzrath noch gewesen sein. Da war auch schon von diesem Joint Venture die Rede. Da scheint es also auch erhebliche Verwerfungen gegeben zu haben, wenn es jetzt zu einer anderen Richtungsentscheidung kommt oder wenn jedenfalls es Frau Titzrath nicht sein soll. Ob eine neue Richtung schon erkennbar ist, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Das wird eine Entscheidung sein, die jetzt im Sinne der HALA Stadt und MSC gemeinsam zu treffen haben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Stadt da völlig eigenständig entschieden hat? Sie ist ja Mehrheitseigner, sie hat das Vorschlagsrecht für die Vorstandsvorsitzende, also letztendlich entscheidet die Stadt als in Vertretung natürlich dann der Senat darüber, wer die HALA führt. Ist sie da wirklich eigenständig gewesen, die Stadt?
Ganz sicher nein. Die Stadt hat formal dieses Recht. Wir haben als CDU immer darauf hingewiesen, dass die Verträge so gestrickt sind, dass man zwar formal als Stadt 50,1% an der HALA hält und MSC ein Minderheitsbeteiligter oben an der Port of Hamburg, dieser Holdinggesellschaft, ist, aber fachlich hat natürlich MSC große Kenntnisse, das kann man auch deutlich als Vorteil begreifen, wirkt jetzt ein, da wird dann auch mit harten Bandagen gekämpft und natürlich ist die Stadt dann da so schwach, wie alle SPD-geführten Senate in der Vergangenheit waren, so schwach, wie die aufgestellt sind, nicht in der Lage gewesen, da gegen MSC zu halten oder jedenfalls eigenständig diese Entscheidung zu treffen, die formal der Stadt zusteht. Das ist etwas, was sicherlich aus dem Gesellschafterkreis im Ganzen kommt.
Das ist ja eine Befürchtung, die von den Kritikern dieses MSC-Deals häufiger geäußert worden ist im Vorfeld, als es noch nicht beschlossen worden ist. Nämlich, dass man zwar als Stadt nach wie vor die Mehrheit behält, aber eigentlich de facto der Juniorpartner ist und dass man von MSC an den Rand gedrängt werden könnte. Ist das jetzt das erste Beispiel, wo man das ganz konkret erleben kann aus Ihrer Sicht?
Das würde ich sagen, ja, unbedingt. Das ist ein Zeichen, was genau in die Richtung weist, die wir immer befürchtet haben. Sie wissen, dass wir uns dafür ausgesprochen hatten, auf Terminal-Ebene Beteiligungen von Reedereien verstärkt zuzulassen und oben aber bei der HALA eine andere Struktur zu wählen. Jetzt ist diese Struktur gekommen und dass innerhalb des Marktes jetzt im Grunde genommen sich die damals schon erwarteten Konsequenzen zeigen. MSC ist ein starker Shareholder und regiert damit rein. Und das, was Frau Leonhardt oder Herr Dressel, Herr Tschentscher immer gesagt haben, wir haben die Mehrheit und können deswegen, das ist ja so vermittelt worden, der Eindruck, wir können deswegen entscheiden, das ist im Grunde genommen immer eine Chimäre gewesen.
Mal nach vorne geblickt, im Moment ist ja MSC dabei, erst sich da hier neu aufzustellen und den Einfluss auszuüben bei der HALA. Man schichtet Liniendienste um, man sortiert auch vieles neu. Man merkt bei der HALA schon einen leichten Aufschwung, wo auch die jetzt scheidende Vorstandsvorsitzende sagt, das ist auch zu einem Teil zumindest MSC zu verdanken. Müssen Sie da nicht nochmal doch Ihr Bild korrigieren, dass es durch diesen MSC-Einstieg einen Abschwung für den Hamburger Hafen gilt?
Das Ganze werden wir uns in 5 Jahren angucken. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Entwicklung abwarten. Und es wird immer schwer sein, diese Entwicklung zu vergleichen mit einer Situation, die eben nicht gekommen ist. Eine andere Struktur, so wie wir sie vorgeschlagen hatten. MSC ist ein starker Partner, hat auch zugesagt, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen. Das ist erstmal gut. Es ist dann abzuwarten, ob andere Marktteilnehmer Ladung von Hamburg wegverlagern, wie sich der Hafen in Hamburg im internationalen Wettbewerb behauptet. Und ich glaube, darauf sollten wir unser Augenmerk richten, Welche Zukunftsmaßnahmen werden jetzt getroffen, auf Vorstandsebene, auf HALA-Ebene, gemeinsam mit den beiden großen Gesellschaftern Stadt und MSC, sodass der Hamburger Hafen, der ja in den letzten Jahren und noch einmal unter SPD-Führung diesen deutlichen Absprung genommen hat, jetzt wieder neu aufgestellt wird und dann wieder wettbewerbsfähig wird, auch im Vergleich mit Rotterdam, Antwerpen, den Ostseehäfen und insgesamt der Hafensituation, die sich heute anders darstellt als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Sagt Götz Wiese, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 zur aktuellen Lage bei der HALA. Die Starte ist dort auch nach dem Einstieg der Reederei MSC Mehrheitsaktionär. Direkt nach der Ankündigung, dass die Vorstandschefin Angela Titzrath spätestens bis Jahresende ihren Posten aufgibt, wollte sich kein Senatsvertreter äußern. Für das Hamburger Hafenkonzert hat sich Ende der Woche dann aber doch Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard exklusiv unseren Fragen gestellt. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie zufrieden sie ist mit den Geschäften bei der HALA in diesen bewegten Zeiten.
Die HALA ist schon gut und robust aufgestellt, das muss man einmal ausdrücklich sagen. Sie befindet sich aber in einem total herausfordernden Marktumfeld. Wir alle nehmen täglich die Nachrichten wahr, was geopolitisch in der Welt so los ist. Das wird sich auch in der einen oder anderen Weise auf Lieferketten auswirken. Dann hat die HALA selbst hier in Hamburg natürlich auch große Aufgaben vor sich. Die Automatisierung soll vorangetrieben werden. Wir wollen in die Terminalinfrastruktur investieren, die Bahnanschlüsse leistungsfähiger machen in Hamburg. Das sind alles große Aufgaben, vor denen die HALA jetzt steht. Und sie hat ja zwei beziehungsweise drei ausländische Standorte. Und der eine davon in Odessa, da betrachten wir ja mit Sorge die Entwicklung.
Wenn wir uns mal auf Hamburg konzentrieren, die Stadt ist bei der HALA insgesamt natürlich nach wie vor Mehrheitseigentümer. Wie viel Einfluss hat die Stadt wie die Geschäfte hier in Hamburg laufen können?
Also die Stadt ist Mehrheitseigentümerin. Ihren Einfluss auf die HALA machen wir geltend, wie alle anderen Gesellschafter übrigens auch immer schon, über den Aufsichtsrat und unsere durch uns entsendete Aufsichtsratsmitglieder. Da haben sie schon eine Menge Einfluss, was Strategien betrifft, aber natürlich nicht operativ. Das ist im Aktienrecht so nicht vorgesehen. Die operative Verantwortung tragen die Vorstände. Und dann müssen manche Sachen auch im Aufsichtsrat ausgehandelt werden. Das ist ganz normal und so ist das auch.
Das klingt so ein bisschen zwischen den Worten durch, dass Sie manchmal schon auch mit den Füßen scharren und gerne mehr würden.
Naja, die meisten Unternehmen in öffentlicher Hand oder mehrheitlich öffentlicher Unterhand, öffentlich gehaltener Hand, haben ja eine andere Struktur. Da wird auch von uns als Stadt erwartet, dass wir da einen bestimmten Einfluss ausüben. Das ist ehrlicherweise bei der HALA nicht anders. Nur tatsächlich ist es durch die Aktienstruktur und durch die Regelung am Kapitalmarkt für börsennotierte Unternehmen natürlich stark eingegrenzt, was Eigentümer da so dürfen oder nicht. Deswegen sind die Anforderungen, die die Stadt manchmal durch Stadtgesellschaft und Politik adressiert bekommt, was die HALA betrifft, nicht ganz einfach einzulösen.
Das kann man ändern. Es gibt ja auch Überlegungen, dass Sie mit dem neuen Eigentümer MSC dort stärker Einfluss nehmen könnten. Ist das etwas, was in greifbarer Nähe ist, dass man eben auch aktienrechtliche Dinge beenden könnte?
Tatsächlich ist es ja so, die Stadt ist und bleibt Mehrheitsgesellschafter, diesmal vorausgeschickt. Und natürlich haben wir diese strategische Partnerschaft mit MSC begonnen, weil wir auch von der Expertise von MSC profitieren wollen bei der HALA. Und insofern sind wir jetzt ja schon relativ weit gekommen. Die Prozesse sind abgeschlossen, viele Entscheidungen sind gefallen. Und jetzt geht es sozusagen mit großen Schritten daran, auch zusammen in einen eingeschwungenen Zustand zu kommen. Und die nächsten Schritte sind dann natürlich irgendwann, dass MSC seine Aktienkäufe am Markt abgeschlossen haben wird. Aber da ist noch ein bisschen Weg zu gehen.
Sind Sie denn mit dem, was MSC zugesagt hat, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen, konkrete Zahlen ja erst ab diesem Jahr, aber im vergangenen Jahr gab es ja schon durchaus Bewegung dabei. Sind Sie mit dem denn schon zufrieden? Sehen Sie da einen Aufwärtstrend?
Also erstmal konnte man ja im vergangenen Jahr erkennbar einen Aufwärtstrend bei der HALA erkennen. Der schlug sich in den Zahlen nieder und auch in verschiedenen Performance-Daten. Darüber hinaus sehen wir schon heute, obwohl es noch nicht verpflichtend wäre für MSC, deutlich mehr Ladung im Hamburger Hafen. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, das ein oder andere Schiff in MSC-Farben mehr hier zu sehen. MSC hat schon jetzt Liniendienste nach Hamburg verlegt und aus meiner Perspektive ist die Zusammenarbeit weiterhin sehr vertrauensvoll und ermutigend.
Sie haben sich ja mit MSC darauf geeinigt, dass man sich auch ein Stück weit die Aufgaben teilt. Im Vorstand gibt es auch klare Vorschlagsrechte. Vorstandsvorsitz liegt bei der Stadt. Heißt das, die Stadt entscheidet, dann kann auch mit mehr oder weniger im Alleingang jemanden vorschlagen? Oder wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen in Zukunft?
Also wir sind noch im totalen Regelungsgerüst der Aktiengesellschaft. Da entscheidet der Aufsichtsrat. Natürlich können die Gesellschafter über ihre Vertreter im selbigen da auch Vorschläge machen. Und diesen Prozess beginnen wir jetzt. Das hat ja die Halle an der Pressemitteilung auch sozusagen kundgetan. Das haben wir jetzt gerade mit begonnen.
Wann ist das abgeschlossen?
Also wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben eine gute Lösung jetzt ja miteinander gefunden und da geht Qualität vor Zeit.
Sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wachwechsel bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG, der HALA. Vorstandschefin Angela Titzrath wird ersetzt. So viel wissen wir seit dieser Woche. Was aber sind die Herausforderungen für das wichtigste Hamburger Hafenunternehmen? Das beurteilen kann Jan Tiedemann, Schifffahrtsanalyst mit viel internationaler Erfahrung.
Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo in den kommenden Jahren, mal abgesehen von kurzfristigen Entwicklungen, dass gewisse Verkehre mal steil nach oben gehen und dann auch mal wieder eine Schwächeperiode haben, aber langfristig wird der Containerhandel weltweit noch weiter wachsen. Nur mal als Beispiel, also die typische Lebenszeit eines Containerschiffs ist vielleicht 25 Jahre. Ich gehe jetzt mal 25 Jahre zurück ins Jahr 2000. Seitdem hat sich die Containerflotte weltweit um den Faktor 5 bis 6, also versechsfacht fast, im Umfang, Größe der Schiffe, Anzahl der Schiffe, insgesamt unterm Strich fast der Faktor 6. Ich kann nicht genau sagen, wie sich die Hafeninfrastruktur in dieser Zeit entwickelt hat, aber ich kann Ihnen sicherlich sagen, dass die Hafeninfrastruktur sich nicht versechsfacht hat. In Europa schon gar nicht und in Hamburg überhaupt nicht, maximal verdoppelt, eher weniger. Das heißt, dass langfristig wir, glaube ich, in eine Situation geraten werden, wo zwischen den Reedereien auch die Hafeninfrastruktur eine der neuen Kampfzonen ist. Denn ein Schiff können Sie bei Bedarf bauen, das kriegen Sie in ein, zwei Jahren dann, oder im Moment dauert es ein bisschen länger, aber prinzipiell können Sie Schiffe bauen, wann immer Sie wollen, wenn Sie das Geld haben. Hafeninfrastruktur ist etwas, das können Sie nicht bauen und teilweise auch mit viel Geld und viel gutem Willen nicht erzwingen. Wenn ich zum Beispiel in New York einen neuen Containerterminal haben will, da kann ich noch so viel Geld haben. Das dauert 20 Jahre mit Bürgerbeteiligung, mit Planungsprozess. Also wird man in Hamburg leben müssen mit dem, was man hat und wird das strategisch langsam ausbauen müssen zum Beispiel mit planfestgestellten Projekten, aber auch mit Ausbau der Terminals und Modernisierung der Terminals auf ihrem bestehenden Fußabdruck. Und ich glaube, das werden so die Herausforderungen der Zukunft sein für die HALA mittelfristig. Kapazität schaffen, mehr Flexibilität schaffen. Vielleicht muss da hier und da auch an den Arbeitsmodellen mal etwas überdacht werden. Ich weiß, dass die Hafenarbeiter immer sehr vorsichtig oder zurückhaltend reagieren, wenn es um Automatisierung geht. Wir werden an den Häfen in Hamburg stärker automatisieren müssen, um überhaupt zukünftig die Volumina noch zu bewältigen. Und man hat natürlich mit einem Partner wie MSC, aber auch über die Terminalbeteiligung mit Costco, mit Hapag-Lloyd, eine gewisse Auslastungssicherheit, die es einem erlaubt, auch mit Volumina, die zum Beispiel MSC auch zugesagt hat, zu planen, sodass gewisse Investitionen, die man machen muss, auch leichter fallen.
Sie haben auch den internationalen Vergleich, den Blick auf andere Unternehmen jenseits der Hamburger Landesgrenzen. Die HALA hat sich ja lange Zeit auch gerühmt, wir haben das modernste Containerterminal Altenwerder automatisiert wie kein anderes. Damit hohe Produktivität, also Stückpreis, Umschlag ist relativ günstig. Wie wettbewerbsfähig ist Hamburg noch? Wie wettbewerbsfähig ist die HALA hier in Hamburg noch?
Also erstmal zum Thema Altenwerder. Konzeptionell ist Altenwerder ein sehr modernes Containerterminal. Ich kenne viele Terminals auf der Welt, wo man sich sehr genau Altenwerder angeguckt hat und dann quasi eine Kopie davon gebaut hat. Und wie immer ist es so, wenn man der Erste war, der etwas Neues hat, ist man irgendwann derjenige, der das Älteste hat. Da wird sicherlich in den nächsten 10 Jahren am Containerterminal Altenwerder so ein Erneuerungsprojekt ansetzen müssen.
Welche Rolle spielt es, wer Eigentümer bei einem solchen Unternehmen ist? Wir haben über die Reederbeteiligung schon gesprochen, aber auf der anderen Seite die öffentliche Hand, die Stadt Hamburg, die ja nach wie vor sagt, wir wollen bei der HALA mitreden. Wir behalten uns vor, dass wir die Mehrheit behalten, auch in Zukunft. Ist das etwas, was international üblich ist, wo man sagen kann, das kann funktionieren? Oder ist das immer noch so in dem Bereich, wo man sagen kann, ah, schwierig, wenn Staat und Privatunternehmen zusammen sich raufen müssen, weil die Interessen sind durchaus auch mal unterschiedlich?
Naja, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt große Terminalbetreiber, die auftreten wie privatwirtschaftlich organisierte Firmen, auch sehr dynamisch am Markt auftreten. Also ein Beispiel wäre PSA zum Beispiel, das Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Terminals oder auch Inland-Terminals betreibt auf der Welt.
Singapur.
PSA steht für Port of Singapore Authority. Und da kann man schon sehen, es ist ein staatlicher singapurianischer Konzern. Und natürlich sind da einerseits die lokalen Singapurer Interessen, die gewahrt werden müssen. DP World aus Dubai, Dubai Port World wäre ein nächstes Beispiel dafür, tritt auch sehr aggressiv und sehr dynamisch am Markt auf, expandiert sich in die ganze Welt hinein, ist aber letztendlich ein staatlicher Konzern, der den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Das ist jetzt kein Widerspruch, dass staatliche Akteure trotzdem auch im eigenen Interesse und trotzdem privatwirtschaftlich dynamisch handeln können und am Markt ankommen. Gerade wenn es um den Bereich Infrastruktur geht, ist es auch irgendwo natürlich, dass staatliche und gemeinwirtschaftliche Interessen da irgendwie mit reinspielen.
Aber das Modell Kapitalgesellschaft, Aktiengesellschaft in so einem Bereich ist etwas, was die Stadt ja letztendlich zusammen mit MSC beenden möchte. Eine gute Entscheidung, um da wieder, ich sage mal, mehr Steuerungsmöglichkeiten zu haben aus Ihrer Sicht?
Ich halte das für eine gute Entscheidung, dass die Stadt und MSC, wenn sich die beiden Partner dann einig sind, und man hat ja auch eine lange Liste von Sachen, die man abarbeiten müsste, und ich glaube, die Schussrichtung ist die gleiche zwischen den beiden Partnern, dann kann man inzwischen auch deutlich straffer da regieren und Projekte anders angehen, als man es vielleicht kann. Ich glaube, dass tatsächlich das nicht zum Nachteil der HALA ist, sondern dass es der HALA, glaube ich, sogar gut tut, dass da in Zukunft vielleicht ein bisschen schlanker agiert werden kann. Und dass man sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Kerngeschäfte konzentriert, als Sachen zu machen, die zwar natürlich alle sehr schön sind oder so weiter, aber die HALA hat ja auch einen Inkubator für IT-Unternehmen. Die HALA hat ja mit Drohnen experimentiert. Ich erinnere mich an Hyperloop-Geschichten. Das ist natürlich alles schön und gut. Und wenn die Firma flutscht, dann kann man das vielleicht auch gerne nebenbei machen. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Prioritäten sind. Und solche Sachen könnte ich mir vorstellen, dass die dann auch hinten überfallen. Und meiner Ansicht nach auch zurecht.
Vielen Dank, Jan Tiedemann, Schifffahrtsanalyst beim Branchendienst Alpha Liner.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Seit Montagabend gibt es ein personelles Beben im Hamburger Hafen. Die Ära Angela Titzrath als Vorstandsvorsitzende der HALA, der Hamburger Hafen und Logistik AG, ist Geschichte. Frau Titzrath wird Ende des Jahres das Unternehmen verlassen. Wie geht's weiter und was bedeutet das eigentlich für die Stadt und für den Hafenbetrieb? Das möchte ich wissen von Gunther Bons, Hafenexperte, langjähriger Mitarbeiter in führender Position bei Eurokai und Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg. Gunther Bons, was heißt das denn für die HALA, dass sie jetzt quasi ohne Vorstandsvorsitzende dasteht?
Also erstmal ist dieses Ereignis bringt Unruhe und Unsicherheit. Ich habe es selbst in einer Tagung in Neapel erfahren, als Präsident von Viport. Und dieses Ereignis hat natürlich bei allen meinen europäischen Kollegen, die Hamburg sehr genau verfolgen, mehr Fragen als Antworten übrig gelassen in der gesamten Branche. Und das ist nicht gut. Man kann sich von jemandem trennen, das ist überhaupt gar keine Frage, das ist normales Geschäft, das habe ich persönlich auch erlebt. Aber so wie das in Hamburg gelaufen ist, ist das für den Ruf Hamburgs, für die HALA und den Standort nicht gut, zumal man noch keine Alternative hat. Das bedeutet, dass von außen gesehen gesagt wird, in Hamburg stimmt was nicht. Und da ist leider was Wahres dran.
Wie ist es denn gelaufen? Beziehungsweise hätte man nicht sofort einen Nachfolger präsentieren müssen, weil ja bis eigentlich Ende des Jahres dann so eine Art Hängepartie stattfindet?
Ja, und das ist ja in einem größeren Gesamtzusammenhang zu sehen. Von außen hat man wahrgenommen, dass es eine lange Debatte gab in Hamburg über die Beteiligung der chinesischen Reederei COSCO an einem Hafenterminal. Dann hat es eine riesen Auseinandersetzung gegeben, verfahrensmäßig meines Erachtens durch den Fehler des Senats verursacht, alles im kleinen Kämmerlein geplant zu haben mit MSC. Und jetzt diese Geschichte. Das heißt, es ist eine Kette von Ereignissen, die von außen her betrachtet den Eindruck vermitteln, hier liegt kein Plan vor oder es ist jemand, der den Hafen fremdbestimmt. Aber es ist kein gutes Signal, was die Stabilität und Sicherheit des Hafens angeht.
Wer hat denn keinen Plan? Ist es die Stadt als Mehrheitseigentümer? War es Frau Titzrath? Ziehen Sie mal eine Bilanz der Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath. Was hat sie geschafft in den Jahren seit 2017?
Frau Titzrath hat mit Sicherheit versucht und teilweise auch geschafft, auf der einen Seite den Schwerpunkt der Harla im Bahn-Hinterland-Verkehr auszubauen und auch strukturell neu aufzustellen. Sie hat sicherlich auch geschafft, die Harla in Richtung Modernisierung, Technisierung voranzubringen. Das sind sicherlich Erfolgspunkte von ihr. Was ihr nicht gelungen ist, weil ja wohl auch das politische Backing fehlte, ist, die Tarifstrukturen innerhalb der Harla so zu verändern, dass eine höhere Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Und da kommen wir dann gleich zu dem Haupteigentümer der Harla, das ist die Stadt, der Senat, der jedenfalls keinen erkennbaren Plan hat und Entscheidungen sehr kurzfristig oder im kleinen Kämmerlein trifft, die auch international mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Und das Kernproblem liegt beim Eigentümer und das ist die Stadt Hamburg bzw. vertreten durch den Senat.
In 140 Jahren Harla ist Frau Titzrath die erste Frau als Vorstandsvorsitzende in einer, muss man immer noch sagen, sehr männerdominierten Hafenwirtschaft. War das ein Problem?
Also aus meiner Sicht und Bewertung nein. Wir haben auch in meiner Zeit als Präsident des Unternehmensverbandes, wir haben Frauen im Gremium gehabt und auch zusätzlich aufgenommen. Die Welt hat sich verändert, auch in der sogenannten ehemaligen hafendominierten Männerwelt. Aber ob Mann oder Frau, entscheidend ist die Qualität und die Sachkenntnis. Und da sind manche Frauen besser als manche Männer und umgekehrt. Und wenn Sie auf die Terminals gucken, wir haben teilweise Van-Carrier-Fahrerinnen, die sind besser als jeder Mann. Das ist heute akzeptiert. Das, glaube ich, ist kein Kriterium. Das Schlimme ist eigentlich, dass politisch immer gesagt wird vom Senat als staatlichem Eigentümer, man muss eine Frauenquote, es müssen so und so viel Männer, Frauen im Vorstand sein. Dann beginnt schon in den Auswahlkriterien der Fehler. Man muss die besten Leute holen, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn die drei besten Frauen im Vorstand der Harla sind, ja, dann ist eben da nur ein Mann. Das macht ja nichts. Hauptsache, es sind die besten Leute und daran mangelt es bei den Auswahlkriterien des Senats. Und ich hoffe nur, dass das in Zukunft anders sein wird.
Sagt Gunter Bons, Hafenexperte und langjähriger Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Der am höchsten dotierte Posten in einem städtischen Unternehmen ist vakant. Anfang der Woche, am 23.06., gab die Harla die Trennung von ihrer Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath bekannt. Natürlich im besten Einvernehmen, wie es heißt. Doch wer kommt nun nach? Wer soll, wer wird das wichtigste Hamburger Hafenunternehmen, die Harla, in Zukunft führen? Und was muss der oder die eigentlich können? Das Anforderungsprofil, das ist umfangreich. Angela Titzrath hat uns im Hafenkonzert-Interview im Mai dieses Jahres erklärt, wie das bei ihr so war, 2016.
Aus den Unternehmen heraus, die beauftragen in aller Regel Personalberater, die dann sozusagen ein Kompetenzprofil anlegen und dann Kandidaten, die sie identifizieren, ansprechen. Die Harla-Funktion ist eine Funktion, wo man eben bewusst sehr unternehmerisch gesucht hat, einen Schwerpunkt auf internationale Erfahrung gesetzt hat und natürlich auf globale Logistik, weil der Hamburger Hafen ist nicht nur wichtig für Hamburg und für Deutschland, sondern eben ein wichtiger Bestandteil für Europa mit Kunden aus der ganzen Welt. Und da bedarf es eben auch eine gewisse Weltoffenheit.
Noch läuft der Auswahlprozess in Sachen Titzrath-Nachfolge. Und es gibt durchaus unterschiedliche Einschätzungen, was der oder die Neue besonders mitbringen muss, beziehungsweise wo der Schwerpunkt der Arbeit liegen sollte. Der frühere Chef des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunter Bons.
Wir haben ja als Hamburger Hafen leider in den letzten 10-12 Jahren über 20% Marktanteil im Containerbereich an die Hauptkonkurrenten Rotterdam und Antwerpen verloren. Hier geht es darum, zusammen mit dem Hauptakteur im Hafen, das ist die HALA, wieder Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir wieder wettbewerbsfähiger sind. Das eine sind die internen Strukturen, das heißt Kosten, Tarifverträge. Das andere sind aber, da sind die Unternehmen gefordert, auch der neue oder die neue Vorsitzende der HALA. Und das zweite ist aber, dass natürlich die Stadt auch die Standortbedingungen für den Hafen ändern muss. Wir haben teure Kaimauermieten, teure Flächenmieten. Da hat Hamburg die Drehhebel in der Hand. Und das zweite ist, wir haben die ungerechte, wettbewerbswidrige Ausweitung der Tonnagesteuer auf reedereieigene Terminals. Die habe ich in Europa zu Fall gebracht, sodass das OECD-Mindeststeuerrecht gilt. Das heißt, es müssen vergleichbare Wettbewerbsbedingungen her. Hier muss der Hamburger Senat die norddeutschen Küstenländer zusammen mit der Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission nachhaltig auftreten, um dieses auch in anderen EU-Ländern, wo die Privilegien fortbestehen, zu verändern. Aber auch hier erkenne ich aus dem Hamburger Senat keine entsprechende Unterstützung oder Initiativen, weil das natürlich auch gegen die Interessen von MSC gerichtet ist.
Auch Sandra Goldschmidt, die Landesbezirksleiterin von Verdi Hamburg, hat klare Vorstellungen.
In dieser besonderen Struktur der HALA, nämlich das, was wir ja immer herausheben, was uns auch wichtig ist, dass nämlich die Stadt Mehrheitseigner an der HALA ist, wünschen wir uns natürlich eine Person, die damit auch Erfahrung hat und damit auch umzugehen weiß und die auch mit Tausenden von Beschäftigten umzugehen weiß, die Mitbestimmung schätzt und solche Dinge.
Und CDU-Hafenexperte Götz Wiese findet,
wir brauchen einen echten Profi, der sich mit dem maritimen Geschäft, idealerweise mit dem Hafengeschäft, top auskennt, internationale Erfahrung hat und mit den Kenntnissen dann eine klare Vision entwickeln kann und die Belegschaft der HALA und die Kunden der HALA darauf ausrichten kann, dass man diesen großen, größten Hamburger Terminalbetreiber so aufstellt, dass er international wettbewerbsfähig wird. Diese Jobbeschreibung heißt letztlich, wir brauchen einen echten Profi.
Schifffahrtsanalyst Jan Tiedemann sagt, es braucht auf jeden Fall Hafenexpertise.
Ich denke, man wird jemanden suchen, der tatsächlich Erfahrung im Terminalbetrieb hat, vielleicht auch in einem der großen Konzerne wie APMT, PSA, wahrscheinlich nicht gerade in Till, was ein Konzern ist, der zu MSC gehört, dass man da vielleicht etwas neutral sich verhalten möchte. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das jemand ist, der tatsächlich das Tagesgeschäft ein bisschen besser kennt, der auch regelmäßig mit Rädern spricht und auch technisch operativ stärker ist. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist nur ein Bauchgefühl, dass man vielleicht auch jemand Deutsches sucht oder jemand Deutschsprachigen, weil wir wissen, bei der HALA ist immer auch die Kommunikation intern mit den Mitarbeitern sehr wichtig. Die sind sehr schnell auf der Zinne, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Und wenn jemand im Gespräch tatsächlich mit dem Kaiarbeiter auf Deutsch im Klartext reden kann, ob das nun ein Deutscher ist, aber da gibt es ja auch vielleicht viele Holländer oder denen, die ganz gut Deutsch können, das wäre, glaube ich, tatsächlich eine wichtige zweite Voraussetzung dafür.
Ende Dezember scheidet Angela Titzrath offiziell als HALA-Vorstandsvorsitzende aus. Darauf haben sich die Stadt Hamburg und die Managerin geeinigt. Und bis dahin, bis zum Ende des Jahres, Stillstand bei Hamburgs größtem Hafenbetrieb? Oder wie sieht der Zeitplan aus? Noch einmal Gunter Bons.
Nach meinem Kenntnisstand, und ich hoffe, dass das schnell geht, wird das muss bis Ende Juli. Wir haben ja am 3. Juli die Hauptversammlung der HALA. Und danach muss das in dem gleichen Monat abgeschlossen sein, weil dieses Vakuum auf Führungsebene tut einem Unternehmen nicht gut, zumal im Sommer, also im Juli, August, September schon die Gespräche mit Kunden über die Geschäftsplanung im nächsten Jahr laufen.
Also geht es möglicherweise ganz schnell. Interessant wird sein, wer letztlich final über den Vorstandsvorsitz entscheidet. Ist es die Stadt Hamburg mit 50,1% Mehrheit? Oder ist das MSC? Eigentlich ist dies im Vertrag der Stadt mit MSC geregelt, aber
nach der Vereinbarung zwischen der Stadt und MSC ist es ja so, dass die Stadt das Auswahlrecht für den Vorsitzenden und den Arbeitsdirektor hat und MSC für den obersten Vertriebsmann und den oder die Finanzerin. Jetzt ist es so, dass die Vorsitzende ausscheidet und ein neuer Vorsitz könnte natürlich von der Stadt bestimmt werden. Natürlich im Einvernehmen mit MSC, aber auf deren Wunsch. Dann könnte der MSC natürlich sagen, Augenblick, ihr habt den Vorsitz, ihr habt die Finanzerin bestellt und den Arbeitsdirektor und den Vertriebsmann. Jetzt wollen wir mal unsere zwei Besetzungsrechte geltend machen. Dann müsste weiteres Personal ausgetauscht werden. Deswegen glaube ich, wird das Spiel anders gehen, dass ganz maßgeblichen Einfluss auch von MSC ausgeübt wird, was die Auswahl der neuen Vorsitzenden oder des Vorsitzenden angeht. Und die Stadt hat sich eben hier in eine Lage hineinmanövriert, die weder hafenpolitisch noch für das Unternehmen gut ist.
Wir spekulieren. Es wird möglicherweise eine schnelle Nachfolgeregelung geben. Und es wird ein internationaler Hafenmanager sein und jemand, der damit leben kann, deutlich weniger zu sagen und zu bestimmen, als es Angela Titzrath konnte, dank der Aufstellung der Hala als Aktiengesellschaft. Schifffahrtsanalyst Jan Tiedemann.
Ja, ich denke, man wird jemanden suchen, der tatsächlich Erfahrung im Terminalbetrieb hat, vielleicht auch in einem der großen Konzerne wie APMT, PSA, wahrscheinlich nicht gerade in Till, was ein Konzern ist, der zu MSC gehört, dass man da vielleicht etwas neutral sich verhalten möchte. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das jemand ist, der tatsächlich das Tagesgeschäft ein bisschen besser kennt, der auch regelmäßig mit Rädern spricht und auch technisch operativ stärker ist. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist nur ein Bauchgefühl, dass man vielleicht auch jemand Deutsches sucht oder jemand Deutschsprachigen, weil wir wissen, bei der Hala ist immer auch die Kommunikation intern mit den Mitarbeitern sehr wichtig. Die sind sehr schnell auf der Zinne, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Und wenn jemand im Gespräch tatsächlich mit dem Kai-Arbeiter auf Deutsch im Klartext reden kann, ob das nun ein Deutscher ist, aber da gibt es ja auch vielleicht viele Holländer oder Dänen, die ganz gut Deutsch können, das wäre, glaube ich, tatsächlich eine wichtige zweite Voraussetzung dafür.
In der kommenden Woche, am 3. Juli 2025, hat die Hala zu ihrer jährlichen Hauptversammlung eingeladen. Aufsichtsrat und Vorstand ziehen Bilanz des vergangenen Jahres. Die Anteilseigner dürfen Fragen stellen. Direkt aufeinandertreffen wird der Vorstand um Angela Titzrath mit den Anteilseignern dabei nicht. Die Aktionärsversammlung findet virtuell statt, wird per Livestream im Internet übertragen. Es könnte eine der letzten Versammlungen dieser Art bei der Hala sein. Es ist auf jeden Fall die letzte für Angela Titzrath an der Hala-Spitze. Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute mit dem Blick auf die Hala, die Hamburger Hafen- und Logistik AG. Dort scheidet die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath aus.
In der kommenden Woche sind wir zu Gast bei den Seenotrettern. Seit 160 Jahren gibt es die DGZRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wir waren in der Zentrale in Bremen und auf dem Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer und berichten über die Arbeit der Männer und Frauen an Bord. Fuhrmann Laszlo Heise.
Wir sind theoretisch bis Bremen Eisenbahnbrücke, das gilt alles noch als Seeschifffahrtsstraße, zuständig. In dem Bereich sind dann meistens Kräfte von Land, Feuerwehr, THW, DLRG natürlich meistens schneller. Und da ist das Wasser auch in der Regel nicht so unruhig, dass es da einen hochseetauglichen Kreuzer für braucht. Und seewärts halt bis in die Deutsche Bucht rein. So eine ganz klare Abgrenzung gibt es eigentlich nicht. Grenzen auf dem Wasser ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn es in der Deutschen Bucht dann was passiert, braucht es in der Regel auch oft mehrere Kreuzer. Man hat dann oft ein großes Suchgebiet und erstmal mit mehreren Einheiten, die koordiniert zusammenarbeiten, einfach deutlich schneller und effektiver unterwegs, als wenn jeder da in seinem eigenen Gebiet quasi sucht.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zu hören, sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein.
Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.